Nach allem, was wir heute Morgen gehört haben, fühle ich mich ein bisschen so set up im guten Sinne von, also es ist nicht genau das Gleiche, worüber ich predige, aber das ist viel so, manche Sachen, die ich sagen würde, ist so, das haben wir schon heute gehört, oder? Also es gibt auf jeden Fall so eine rote Fade von, was Gott uns sagen will, und das freut mich. Unser im Fokus stehenden Kernwert des Monats ist, Jesu Blut hat für alles bezahlt. Und ich würde gern anfangen in der Bibel, wo wir letzte Woche mit Manu waren, in 2. Korinther, Kapitel 5. Genau, Vers 14 bis 21. Was wir auch tun, wir tun es auch der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt. Weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Meine Frage für uns heute ist: Was heißt aber Versöhnung? Ist Versöhnung zu sagen, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, wir hassen einander nicht und dass wir einander sagen, okay, alles ist geklärt, das Konto ist ausgerechnet, wir verabschieden uns voneinander. Ist einfach, das ist keine Schuld mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, einer der deutlichsten Beispiele der Versöhnung ist im Lukas 15, und das ist, wo wir direkt gehen, und dann können wir ein bisschen was auspacken. Lukas 15, Vers 11 bis 31. Jesus erzählt weiter: Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Junge zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da fielte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefütter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung: Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sehe mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinem Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn um. Streckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Dann mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb geschlachten lassen und jetzt feierten sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redet ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben alle Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. In Vers 21, der jüngere Sohn sagte, ich bin schuldig geworden. Und er war eigentlich bereit, die aus seiner Sicht logische Konsequenzen seines Verhaltens zu bekommen. Ich habe was Schlechtes gemacht, ich habe was Dummes gemacht und jetzt bin ich bereit, diese Opfer zu bezahlen. Aber dann im nächsten Vers, der Antwort ist, beeilt euch, ist mir völlig egal, mach schnell. Komm, wir haben was zu feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden. Und in Vers 31 mit dem älteren Sohn. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, Verbindung herzustellen zwischen, was der Vater hier sagt und was Jesus uns sagt am Ende des Evangeliums Matthäus. Mit, ich bin immer bei euch. Du bist immer bei mir gewesen. Ich bin immer bei euch. Und das ist die Versöhnung. Es ist nicht nur unsere Schuld würde bezahlt. Das war's. Wir sehen uns im Himmel. Es ist immer bei ihm zu sein. Das ist der Auftrag für uns. Das ist die Freude für uns, ist, dass wir das haben dürfen. Nicht nur, hey, danke, du hast mich gerettet. Bis dann. Es ist nicht nur, dass unsere Schuld bezahlt würde, es ist, sondern auch, dass wir in seinem Haus leben und nehmen Teil an seinem Reich. Und das ist, was der ältere Sohn nicht kapiert hat. Er war immer, immer in der gewünschten Situation. Er hat es einfach nicht anerkannt. Und in seinem Haus zu leben und an seinem Reich teilzunehmen, heißt nicht erst im Himmel. Er hat uns klar gesagt, wir sollen beten, wie im Himmel. So auf Erden. Nicht wie im Himmel, erst im Himmel. Wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, es ist für hier und für jetzt. Was das heißt dann ist, wenn ich Entscheidungen treffe, wie zum Beispiel Jesus zu sagen, ich bin deins, das darf nicht dann in Kleinschrift nebenstehen, erst wenn ich im Himmel bin. Das heißt, mein ganzes Wesen ist deins und zwar ab sofort. Und hier bitte darf kein Missverständnis entstehen können. Wir reden nicht über Leistung oder das Anstreben. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich muss nichts dafür machen, im Sinne von, ich muss nichts leisten, weil wir müssen nichts leisten. Aber es gibt einen Unterschied zwischen das und das Richtige zu tun. Es geht nicht um Leisten, es geht eher um Pflegen und Ernährung. Achtung, Metapher. Meine Eltern haben mich das Leben geschenkt. Ich muss nichts leisten, um weiter zu leben. Es wurde mir schon geschenkt. Ich kann nichts dafür tun. Keiner kann mir sagen, hey, du musst was machen, sonst bist du nicht wieder am Leben. Es ist schon erledigt, ich lebe. Aber damit ich das Beste daraus mache, muss ich mich pflegen und ernähren. Zum Beispiel am 1. Januar dieses Jahr wog ich 91,7 Kilo. Am 14. Februar wog ich 84 Kilo. Wie? Ich habe mir bestimmte Sachen vorenthalten und ich bin jeden zweiten Tag 5 Kilometer laufen gegangen. Fasten einmal der Woche hilft auch dabei, auf jeden Fall. Aber es kam mir nicht vor, als ob ich etwas leisten musste. Mein Leben war nicht abhängig von diesen knapp 8 Kilos. Und ich war schon am Leben. Mein Tun war nicht und fühlte sich nicht wie Leistung erbringen an. Es war und fühlte sich wie die logische Schlussfolgerung bestimmter Entscheidungen an. Ich habe mir dadurch nicht selbst das Leben geschenkt, aber ich habe meinen Zustand und Wohlergehen dadurch verbessert. Hoffentlich versteht ihr, es geht nicht um was zu leisten, weil wir was muss, sondern es macht Sinn, es ist das Richtige zu tun. Es bringt uns was Besseres. Wir würden nicht am Ende des Lebens zum Jesus kommen und sagen, und er sagt uns, Leistungsüberprüfung. Ja, da hast du gescheitert, da hast du gut gemacht, da hast du gescheitert, 3 minus vielleicht, komm rein. Es geht nicht um Leistung, es geht um, also dazu komme ich gleich ein bisschen tiefer, aber wenn sein Will mein Will wird, dann diese Sachen, es ist einfach eine Willsache. Ich will die Sachen, ich will nichts leisten, ich will einfach die Sachen tun, die gut sind. So, Metapher zu Ende. Aber jetzt gleichen wir das aus. Wir können nicht unsere Rettung beeinflussen. Genau wie ich mein Leben nicht machen kann. Er hat schon alles mit seinem Blut bezahlt. Aber wir können sicherlich Entscheidungen treffen, die uns näher und näher an ihn bringen. Und uns Gutes tun. Und die Reife und die Entwicklung, die daraus entstehen, die zeigen uns mit einen Blick nach dem anderen, was dieser alles, wofür sein Blut bezahlt hat, sein könnte. Wir sagen oft, Jesus Blut hat für alles bezahlt. Aber was heißt alles? Nämlich deutlich mehr als nur so eine transaktionale Sündenverwaltung. Für diejenigen, die privat versichert bin, die wissen, wie es ist, einen Beleg einzureichen bei der Privatversicherung. Bitte mir dieses Geld zurückweisen. Es ist nicht, als ob wir sagen, ich habe gesündet, bitte. Dafür bezahlen. Dankeschön. Wir sehen uns im Himmel. Es ist deutlich mehr als nur diese transaktionale Sündenverwaltung. Das ist genau, was ich meine. Und wenn ich Jesus begegne, wenn ich ihm gehorche, wird, wie ich vor einigen Minuten gesagt habe, wird sein Will zu meinem Will. Und dann will ich eigentlich diese Entscheidungen treffen. Das ist die gute Sache. Je näher, je ähnlicher ich wie Jesus sein werde, desto leichter ist es, diese Entscheidungen zu treffen. Das ist total super, oder? Ist dann nicht mehr schwierig. Und dann, ich tue es, weil ich es will, nicht weil ich es muss. Ich musste kein Gewicht verlieren am Anfang des Jahres. Mein BMI-Index, diese so, wo bist du im Gewichtsbereich? Es war noch im Normalgewichtsbereich. Also ich war nicht übergewichtig, ich war nicht untergewichtig, ich war einfach einen guten Maßstand. Aber ich dachte einfach, es gibt was Besseres. Tu was dafür. Es ist keine Leistung, sondern hey, es macht Sinn, oder? Es tut mir was Gutes. Und ich will eigentlich das Beste erleben. Und genauso soll es mit unserer Beziehung mit Jesus sein. Wir müssen nichts tun, aber es lohnt sich definitiv. Und wenn man nichts anderes heute damit wegnimmt, dann dieses alles ist deutlich mehr als nur, hey, danke, dass du mich gerettet hast. Es lohnt sich. Es lohnt sich die Nähe, die Reife, die Entwicklung, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Alles, was wir gerade gehabt haben, von so das in der Hand zu nehmen, diese Entscheidungen zu treffen. Darum geht es. Ich habe ein Zitat für euch. Ob es Deutschland genauso trifft, ich würde sagen, generelle westliche Kultur schon, aber ein Zitat habe ich hier von Dallas Willard. Ich habe es mit Absicht da gehabt, weil es sehr lang ist. Das auf Englisch, von Englisch übersetzt, kann sein, dass es ein bisschen grob ist, aber mal gucken. Die am häufigsten zitierten Evangelien über Jesus berufen sich auf die Vorstellung, dass er sich auf den Tod vorbereitete oder soziale Praktiken korrigierte. Beides ist offensichtlich von großer Bedeutung. Aber keines davon offenbart die Bedeutung der individuellen Existenz Christi oder berührt die Tiefen der Realität Christi. Unsere üblichen Evangelien sind, wagen wir es zu sagen, nichts weniger als eine ständige Einladung, Gott aus dem Verlauf unseres täglichen Lebens auszuschließen. Wenn wir das so haben, wenn wir uns nur beschäftigen mit, ja, er bereitet sich auf den Tod und hey, wie sollen wir uns verhalten? Dann, wenn er ausgeschlossen ist, richten wir uns oft nach unserem Kulturstandards. Und was unsere westliche Kultur uns beibringt, ist eine Verbrauchermentalität zu besitzen. Jesus hat für alles bezahlt. Aber alles heißt das volle Leben in ihm und mit ihm. Heißt Himmel auf Erden durch unsere Verbundenheit mit ihm. Alles heißt nicht, alles was gemacht werden kann, ist empfohlen. Das muss verstanden werden. Ich gebe ein Beispiel nochmal. Im Sommer 18 flog ich und ein Christi nach Tunesien für was 8 Tage Urlaub oder sowas. All inclusive. Und wir hatten der Woche vorher herausgefunden, dass wir mit Hanni schwanger waren. Und Ann-Christine war super vorsichtig mit alles, was in Richtung Essen ging. Und man weiß, wenn man zu anderen Kontinenten reist, dann ist der Magen vielleicht nicht so aufgebaut für bestimmte Essen in diesem Bereich. Es ist so ein bisschen so fremd. Und dein Magen sagt, hör mal, das kann ich nicht leisten. Wir werden Probleme haben. Und sie hatten nichts Komisches. Ne? Kein Salat, kein Nachtisch. Ne? Einfach alles, was tot gegrillt wurde. Das war's. Richtig deutsch. Und dann am 5. Abend, glaube ich, am Esstisch, sie hat mir gesagt, weißt du, du hast bis jetzt kein Nachtisch probiert. Und ich sagte, ja, stimmt. Und sie sagte, du kannst, wenn du willst. Und ich hatte schon davon geredet, Entschuldigung, hol mein Wasser, davon geredet, wie so, manchmal denke ich, hey, dieser Vorschlag ist eher so eine Befehl. Und meinen Sie das nicht so? Es ist nur meine britische Haltung. So, yes, sir, thank you, sir. Und dann dachte ich, ja, komm, okay, ich probiere das. Und das richtig schöne lauwarme Milchprodukt. Ich war dann 2 Tage lang einfach am Klo festgeklebt. Es war richtig, richtig, richtig schlecht. Heftig schlecht. Also ich sage das so nett wie möglich, ich wurde entleert. Also Kernsanierung ist der richtige Begriff dafür. Aber nicht gewollt. Was will ich damit sagen? Eine Möglichkeit, etwas probieren zu können, heißt nicht, dass es sich lohnt oder dass es was Gutes tut. Wir können sagen, er hat mich gerettet, wir sehen uns in den Himmel. Aber möglich heißt nicht sinnvoll. Wie Seth oft hier sagt, es gibt ein deutsches Wort dafür. Dumm. Vor allem, es kommt mir einfach nicht vollständig durchdacht vor. Wenn wir diese Haltung haben, du willst gerettet werden, aber nichts mehr mit ihm zu tun haben, meine Frage wäre, was erwartest du im Himmel? Du sagst, wir sehen uns im Himmel. Was erwartest du dann zu diesem Zeitpunkt? Das habe ich in meinen letzten Predigten im Dezember angedeutet, dass das eigentlich eine der größten Beispiele aus der Bibel, von was wir im Himmel erwarten können, ist alle rundherum am Thron. Und die sagen, heilig, heilig, heilig. Und wenn jemand sagt, eigentlich will ich nicht eine tiefe Auseinander, eine tiefe Beschäftigung, tiefe Beziehung mit ihm haben, ich will eher so, ja, ich bin dankbar, aber das war's. Dann was erwartet man im Himmel? Ist man überhaupt auf dem Himmel bereit? Das knüpft sich an mit was Manu letzte Woche angedeutet hat, dass alle sind schon tot, aber die leben nicht mehr für sich selbst, sondern für Christus. Das heißt, ich tue nicht einfach, was ich will. Alles ist möglich, aber nicht alles ist sinnvoll. Sein Wille wird zu meinem Willen. Ich lebe nicht nur nicht mehr für mich, sondern für ihn. Und was das heißt aber, ist nicht Sklaverei. Verstehe mich bitte nicht falsch. Es heißt eine absichtliche Unterordnung, die sagt, du bist das Leben und was Besseres gibt es nicht. Und diese Ding von was Besseres gibt es nicht, hat mich fast die Hälfte meines Lebens gefolgt. Ich bin jetzt 35, aber als ich 18 war, habe ich unsere so House-Home-PC mit einem Virus infiziert, nachdem ich versucht habe, ein bisschen Pornografie auf dem PC zu gucken, und dann irgendwelche komische Website hat uns einfach ein Virus gegeben. Und als jemand das für uns sauber gemacht hat, irgendwelche IT-Informatiker, mein Vater meinte zu mir, hör mal, du bist jetzt 18, du bist eigentlich zu alt für mich zu verbieten, dass du den PC nutzen kannst. Du wirst das nutzen, brauchen müssen für die Universität. Aber alles, was ich sagen kann, ist das. Es gibt nichts im Leben, was außerhalb von Gott existiert, was sich lohnt. Wenn es existieren würde, würde ich es dir empfehlen. Ich hoffe, es kommt so klar auf Deutsch vor, wie es auf Englisch. Auf Englisch hat er gesagt, there's nothing outside of God that is worth having. If there were, I would recommend it. Und das hat mich die letzten 17 Jahre verfolgt im Sinne von, weißt du, alle diese Sachen sind möglich. Aber die machen null Sinn. Die machen absolut null Sinn. Außerhalb. Irgendwas, was außerhalb sein will, sein Gegenwart ist. Es ist einfach das Tod. Eigentlich ist es bringt dich in eine andere Richtung. Was wir unbedingt verstehen müssen, wenn wir sagen, Jesu Blut hat für alles bezahlt, ist Folgendes. Zu sagen, er hat mich gerettet, er vergibt mir, wenn ich sündige, da lassen wir es, reicht gar nicht an, was er für uns hat, heran. Dass dein Blut für alles bezahlt hat, heißt deutlich mehr als nur so bedarfdeckende Gegenwart und Wunder. So, hey, ich habe Not, ich habe Problem, bitte hilf mir, hilf mir. Hilfe, danke, bis zum nächsten Problem. Es heißt auch, dass ich mich an ihn wende, auch wenn alles läuft absolut reibungslos und scheint perfekt zu funktionieren. Weil wenn ich die, wie es da war, die tiefere Existenz Christi, wenn ich das entdecke, dann wird vergleichsweise alles, was bisher scheinbar reibungslos funktionierte, mir ruckartig und stotternd vorkommen. Weil er ist das Allerbeste, er ist das Muster, das Beispiel, das Allerreinste. Nichts anderes wird besser. Was ich uns bitte ist, ich habe es schon 5, 6 Mal gesagt, dieses Ding von, es ist nicht nur Sündenverwaltung, bis dann. Wozu komme ich? Wir müssen eine Abhängigkeit von seiner Person entwickeln und schätzen, anstatt Abhängigkeit von seinem Tun. Es ist nicht nur, was er gemacht hat, es ist, wer er ist. Das ist das große Teil von dieses Alles. Jesu Blut hat für alles bezahlt. Und was dieses Alles heißt, ist Begegnung, ist die Tiefe, eine Beziehung mit ihm, ist Verbundenheit mit ihm und ist Himmel auf Erden, heute, jetzt. Es ist nicht nur sein Tun. Wenn nichts anderes wichtig ist, wäre heute, bitte, Abhängigkeit von der Person Jesu und nicht von der Tun. Weil wenn er dafür bezahlt hat, dann soll ich eigentlich alles zugreifen wollen. Ich sollte es wollen, dass ich die volle Tiefe seines Wesens als absolut nötig betrachte. Dass ich wie Mose sage, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Und auch dazu gehört das Beispiel Jesu. Aber nicht, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Wir haben schon heute Morgen nochmal so irgendwie so eine Referenz, was hier kommen wird, gehört, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und eine neue Schöpfung kann das Volumen, diese Lautstärke an alle diese nicht empfohlene Sachen, so eigentlich die Sachen meines Fleisches, es kann diese Volumen, diese Lautstärke runterdrehen, indem ich mein Ohr und meine Auge an was er tun setzte. Also, ich gehe zurück zu diesem Gewichtwillen-Beispiel. Da waren Abende, wo mein Bauch hat einfach geschrien, Schokolade! Ich hab Hunger! Aber wenn man ein anderes Ziel vorhat und betrachtet, wie wertvoll das ist. Und natürlich, das ist eine Dummelei im Vergleich zu Jesus, ne? Gewicht zu lieben. Noch wichtiger, wenn wir ihn betrachten, wie wertvoll er ist im Vergleich zu all den anderen, die mir angeboten wurden. Bist du dumm oder was? Das kommt einfach sinnlos vor. Warum würde ich ihn überhaupt wollen? Aber ich weiß, wir wissen alle, manchmal in bestimmten Situationen kommt dieser Versuch. Führ uns durch die Versuchung und erlöse uns von den Bösen. Wir kommen nur mit ihm durch, weil er ist der Weg, er ist die Rettung. Wie immer komme ich zu praktischen Ansätzen. Ich meine, ich habe den Gefühl, ich habe 15, 20 Minuten geredet und einfach nur gesagt, es geht deutlich mehr als nur Sündenverwaltung. Es geht um, dass er dieses alles selbst ist, dass das Leben mit ihm voll mit ihm verpackt werden soll. Das heißt, wenn ich nach Hause gehe, ich denke nicht, hey cool, wir sehen uns nächste Woche Sonntag und ich singe ein paar Lieder und schwebe ein bisschen. Sondern ich gehe nach Hause und ich sitze im Auto auf dem Weg und ich spüre ihn. Ich spüre ihn. Und was sind die praktischen Ansätze, das zu ermöglichen? Ehrlich gesagt, die sind nichts Neues. Die sind Sachen, die Jesus schon vor 2000 Jahren angedeutet hat. Nummer eins, das Glauben. Füttere ich mit der Überzeugung, dass Jesus ist, wer er sagt und ist, wer er sagt, er ist, und dass sein Wesen und sein Tun genau sind, was die sind. Füttere ich mich damit mit dieser Überzeugung? Hoffentlich ja. Aber wenn nicht, Vorschlag. Ganz praktisch. Ernähre dich mit Zeugnissen und die Wunder Gott und Jesu aus dem Alten und Neuen Testament. Es gibt ein richtig, richtig dickes Buch hier. Voll mit guten Sachen. Vorschlag, Papierversion, nicht digital. Richtig Boomerwitz, aber ne? Batterie geht nicht leer. Aber auch ist keine Ablenkung da. Das ist die Sache. Wenn ich sitze abends und lese Nachrichten, es ist eigentlich nicht so klug, es ist relativ aus meiner Sicht dumm. Direkt vor ich ins Schlafen gehe, die schlechte Nachrichten des Tages zu lesen. Hier ist Krieg in diesem Bereich, hier ist Krieg in diesem Bereich, hier ist Hungersnot, hier ist eine finanzielle Krise, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Cool, schlaf gut. Ich sage nicht, dass wir das ignorieren sollen. Wir sollten auf jeden Fall für diese Sachen beten. Wir sollten aktiv im Eingriff im Gebet sein. Aber womit füttere ich mich? Vor allem in die Zeiten, wo ich so ein bisschen weniger aufmerksam sein kann, wenn ich ermüdet bin. Wenn ich allein bin. Das ist, wo die Versuche kommen. Wenn ich einfach allein und müde bin, dann sind meine Widerstände oft ein bisschen runter. Dann, im allerbesten Fall, zugreifen. Aufschlagen, einfach was aus dem Evangelium lesen. Ich verspreche dir, es hilft. So glauben, das müssen wir füttern, das müssen wir verstärken. Nummer zwei, haben wir schon davon heute gehört. Beten. Was ist das Fundament meiner Gedanken? Betrachte ich meine Probleme und laufe rundherum mit einem Feuerlöscher, um alles auszulöschen? Oh, schon stehe auf, oh, schon noch ein Problem und eine ganz so konkrete Beispiel in nicht geistliche Ebene, aber Achtung, Metapher. Wenn ich manchmal aufstehe, setze ich ein Wecker damit, wenn alles richtig reibungslos läuft, dann komme ich rechtzeitig zur Arbeit. Ich habe drei Kinder. Wann zuletzt hat es reibungslos funktioniert? Ich stehe auf und sage, Papa, ich muss Pipi, ich will Wasser und ich habe Angst gemacht, ich kann mich nicht selbst putzen. Na, guck, wie das spielt. Also, eigentlich stehe ich dann manchmal auf und habe diese Laune von, oh, ey, schon wieder. Aber eigentlich ist meine Verantwortung schon im Voraus zu planen. Schon eine Friedensstelle zu haben, der sagt, das ist kein Problem. Und eigentlich eine frühere Wecke zu stellen. Das hilft auf jeden Fall. Aber habe ich gemerkt, oft bin ich zur Arbeit gegangen und merkte, boah, das war nervig, dass meine Kinder Bedürfnisse hatten. Und da muss man merken, hey, du hast den Schaden getroffen. Die haben nicht für das Leben gefragt. Du hast die einfach gemacht, ne? So ist es. Dein Schuld, nicht deren Schuld. Und das Gleiche gilt für unseren Gedankenprozess hier, ist, betrachte ich hauptsächlich meine Probleme und denke, oh, wie kann ich das dann so, diese Feuer dann löschen? Und wenn das der Fall ist für dich, wenn du merkst, hey, das ist eigentlich, wie mein Kopf manchmal funktioniert, dann Vorschlag. Betrachte Gegenwart Gottes entweder als den Feuerlöscher oder also eine tiefe Brunne. Und deklariere, dass wenn ich und Jesus in eine Situation treten, werden aus dieser Quelle die Lösungen fließen. Ich muss nicht nachjagen, weil er, wie im Psalm sagt, mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde deckt. In diesem Psalm steht nicht, dass ich keine Feinde habe. Und es wird höchstwahrscheinlich nicht sein, dass ich keine Probleme habe. Aber er deckt mir den Tisch vor. Wenn wir mit ihm, wenn wir diese Verbundenheit, diese alles haben, dann die Probleme sind eigentlich nicht so groß. Beten. Beten, weil wenn ich bete, wenn ich glaube, wenn ich bete, das ist dann einfach eine Haltestellung, es ist eine Fundament, von wo ich agieren kann. Nummer 3, Gemeinschaft und Bekenntnis. Wir sind ein Leib. Lass uns, wie eins funktionieren. Ich hoffe, dieses Ding, was ich sagen will, kommt auf Deutsch gut rüber. Ich sage es erst auf Englisch und dann gucke, ob diese Übersetzung überhaupt klappt. Ich würde mit Bekenntnis das so aussagen. Not everyone needs to know everything about you. But it should be possible to share everything with at least someone. Also das heißt, nicht jeder muss alles von dir wissen, aber alle sollten die Möglichkeit haben, alles bei einer anderen Person im Leib mitteilen zu können. Das heißt nicht, dass ich zu jedem von euch gehe, hör mal, hier sind alle meine Probleme verschenkt. Aber ich sollte die Möglichkeit haben, mit jemandem, mit dem ich eine gute, tiefe Beziehung habe, im Austausch zu kommen und sage, hör mal, das ist mein Kampf im Moment. Hier sind meine Siege auch. Die würde ich auch gerne als Zeugnis erteilen. Es geht nicht nur immer um Probleme. Aber die zwei Sachen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du sagst, hey, ich habe keine, komm in Kontakt mit dem Leitungsteam und sag, Vorschläge, Hilfe vielleicht, weiß nicht. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und es kann sein, dass sie nicht alle die Lösungen auch haben. Aber hey, fang an, stoß an. Nummer 4, Fasten. Ich habe schon darüber letztes Jahr gepredigt. Und es ist wirklich ein wichtiger Bestandteil der so, was das Wort, Selbstverleugnung, wahrscheinlich. Es ist nicht mehr ich, der lebt, sondern Christus durch mich. Und ich faste einmal der Woche, generell. Oft an dem Dienstag. Und jedes Mal, ich faste, ich merke nachher, es ist so viel einfacher, Ja zu Jesus zu sagen und Nein zu anderen Sachen zu sagen, als es vorher war, vor dem Fasten. Wenn ich mein Fleisch einfach so, ja, was ist das Wort, verleugnen kann, wenn ich einfach sagen kann, sei leise. Trotz Hungersnot, es ist keine Not, ne? Es ist einfach so ein Tag ohne. Das ist deutlich einfacher. Das heißt, dieses Basisfundament, wenn ich dazu Nein sagen kann, dann alle die Sachen, die eigentlich ganz unwichtig im Vergleich sind, hey, ich will ein bisschen Zeit für mich haben, ich will ein bisschen was zocken, ich will was gefühlen, ich will was spüren, ich will das. Das ist einfach, ist so viel einfacher, Nein zu diesen Sachen zu sagen. Und ich gebe ein Zitat aus dem Buch Live No Lies von John Mark Comer, der eine richtig, richtig gute Erwähnung davon ist. Hier. Nochmal übersetzt, hoffe es klappt. Wir blicken auf den Kreuzzug als einen Tiefpunkt in der Geschichte der Kirche zurück. Der Legende nach ließen sich die Tempelritter taufen, bevor sie in den Schlag zogen, hielten aber ihre Schwerter über ihren Köpfen, wenn sie unter Wasser gingen. Als wollte er sagen, Jesus, du kannst alles von mir haben, bis auf das hier. Nicht meine Gewalt, nicht mein Streben nach Ruhm. Legende oder nicht, diese Blickbilder sind durchdringend. Weil das machen wir alle. Wir könnten kein Schwert hochhalten. Für uns könnte es eine EC-Karte, eine Beziehung, eine Sexualethik, ein Wunder- und Unterhaltungsgewohnheit, eine politische oder sogar theologische Position sein. Es könnte alles sein. Aber wie oft sagen wir, wenn nicht mit Worten, dann durch unsere Taten, nicht das, Jesus, nicht das. Aus meiner Erfahrung macht Fasten es einfacher, solche Sachen abzugeben. Und das Rad wird hier nicht neu erfunden. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen rasant durchgelaufen, es tut mir leid, aber er hat für alles bezahlt. Und ich bin davon überzeugt, dass alles heißt deutlich mehr als nur nette Zeit, danke, dass du mich gerettet hast. Es ist eine Art und Weise von Leben, der so absolut verrückt ist, dass es einfach nicht mehr, also ich, es fehlt mir auch gerade jetzt die Wörter. Ich habe gerade gemerkt, ich habe irgendwelche Zitate vergessen. Ich würde versuchen, das spontan zu übersetzen. Wir sind bei Seite 32 dafür, oder? Ja, genau. Es geht um einen Mann, heißt Frank Lauerbach. Und er hat geschrieben von seinem persönlichen Forschungsexperiment, so Unterordnung der Will Gottes. Und er hat entschieden, in jede Minute für eine Sekunde von alle 60 richtet er sich seinen Gedanken an Christus. Einfach, dass ich jede Minute für eine Sekunde denke an Jesus. Und dann, nach nur 4 Wochen, hat er berichtet, ich fühlte mich einfach so mitgeschwebt. Jede Stunde. Ich machte nur meinen Teil in einen Plan, der deutlich größer als ich war. Dieser so Gefühl von Kooperation mit Gott in kleine Sachen ist, was mich so erstaunt. Ich habe nie mein Leben so gefühlt. Ich brauche etwas und ich drehe um. Und es ist da, es wartet auf mich. Ich muss arbeiten, sicher. Aber da ist Gott und er arbeitet neben mir. Und von einer so Missionarstelle in der Philippines wurde er irgendwie erhoben, so einer, der einfach Beeinflussung hat auf die so postkriegpolitische Ebene im ganzen Vereinigten Staaten. Er hat einfach gesagt, jede Minute versuche ich, eine Sekunde zu sagen, zurück zu dir, zurück zu dir, zurück zu dir. Und diese 4 Sachen, die ich hier habe, Jesus hat selbst gesagt, tu die. Ne? Diese kam nur raus von Beten und Fasten. Gemeinschaft und Bekenntnis hat er 3 Jahre lang den Jungen beigebracht. Und natürlich Glauben, das gibt es viel davon, was er berichtet hat selbst. Wie gesagt, das Rad wird hier nicht neu erfunden. Und wie Dallas Willard nochmal in seinem Buch sagt, ich zitiere das erst auf Englisch, weil genau wie ich im letzten Bericht gesagt habe, es fehlt eine bestimmte Art von Zeitform in Verben auf Deutsch. Er sagt, we are becoming who we will be forever. Das heißt eigentlich, wir sind kontinuierlich im Prozess, die Person zu werden, die wir sein werden. Für immer. Es ist diese ING-Form auf Englisch, was ist auf Deutsch fehlt, ne, diese, ich bin am Werden sozusagen. Und das ist, wie es ist. Wir gehen immer in eine von 2 Richtungen. Entweder in Richtung Verbundenheit mit Christus oder in die andere Richtung. Ist nicht Neues. Ist eigentlich nichts Schwieriges. Aber meine Bitte für uns alle ist, versucht die. Weil wenn er für alles bezahlt hat, es ist dann verschwunden, wenn wir sagen, hey, ich nehme nur den Teil davon. Es ist genau zurück zu dieser Gleichnis von verlorenen Sohn. Alles, was ich habe, du warst immer bei mir gewesen. Du hast nie kapiert, dass alles hier deins ist. Ich will nicht, dass am Ende meines Tages Jesus mir sagt, hör mal, das war immer alles deins. Du hast nur nicht das anberührt, angefasst, benutzt. Wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns gemeinsam stehen. Jesus, ich danke dir, dass dein Alles für uns heißt nicht nur irgendwas für im Himmel. Ich danke dir, dass du hier und jetzt real bist, dass du bei uns bist. dass du uns Leben, Glauben, Hoffnung schenkst. Hilf uns, das ständig zu betrachten. Lass das unser Maßstab sein, dass wenn wir in jede Situation agieren, wir agieren von einer Haltung, dass du bei uns bist und dass wir zusammen alles tun. Lass dein Wille zu meinem Wille. Ich will dich einfach lieben und ehren. Hilf uns, diese Haltung zu haben, zu sagen, alles andere ist völlig egal. Es ist kein Leisten. Es ist einfach das, was ich will. Und es tut mir was Gutes auch. In Jesu Namen. Amen.